Wir machen direkt weiter mit dem ersten Panel. Ich weiß, es sind viele Sachen dran, aber vielleicht gibt es auch im Anschluss an die beiden Panels oder auch in den Pausen Möglichkeit, dich anzusprechen und über die Sachen zu reden. Ich denke, da gibt es so einige Sachen, die die Leuten im Kopf rumgehen, die sie loswerden möchten. Jetzt aber erstmal unsere erste Diskussion, die den Titel trägt von Machern und Mahnern. Markus Beckedahl sitzt schon hier und ich bitte noch auf die Bühne Marion Haag, ist Referentin für Medien und Telekommunikation beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW. Schönen guten Tag. Und von der Verbraucherzentrale NRW bitte auf die Bühne Philipp Held. Guten Morgen, hallo. Und von der Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit hier in NRW, Frau Christine Ketzer, bitte auf die Bühne. Hallo, guten Morgen. Und last not least, Frank Tendler, der Social Media Berater. Guten Morgen. Guten Morgen. Dann hocke ich mich einfach hier an die, auf den Stuhl. Wir haben zwei Mikros, entweder laut reden oder teilen. Wir können uns eins teilen und genau, prima. Wir haben es eben schon gehört, 1 Milliarde Nutzer bei Facebook. Warum ist denn das so? Also das geht an Markus und Frank, die Frage. Was ist die Faszination, die davon ausgeht? Also ich meine, es muss ja irgendwo herkommen. Ich muss dazu gestehen, ich selbst bin, das ist jetzt wie bei den anonymen Nicht-Facebook-Nutzern, mein Name ist Ralf und ich bin nicht bei Facebook. Also deshalb ganz ehrlich die Frage, wie, danke, woher kommt das?
Das ist ja nicht ganz richtig. Du bist ja mit Sendungen bei Facebook, du bist mit Projekten bei Facebook. Das Problem ist, wir sind deshalb da, weil wir suchen immer den einfachsten Weg, mit Menschen zu kommunizieren. Und dieses Social Web bietet uns den einfachsten Weg. Bietet aber leider auch eine Möglichkeit, dass andere, die daraus ein Geschäftsmodell entwickeln, die Daten, die du zum Beispiel mit coolen Sendungen, mit tollen Projekten ins Web hineinbringst, zu anderen Zwecken missbrauchen. Und das ist die große Gefahr. Es ist eine große... Ich produziere auch Sendungen, also ich werbe jetzt nicht mit, mit Kritik, also genau das Gleiche. Wir gehen da immer einen ganz schmalen Grat. Wir nutzen die Öffentlichkeit, die uns den Weg vereinfacht dazu, Projekte umzusetzen, die uns im Herzen liegen. Und gleichzeitig liefern wir Menschen damit an die Datenmaschinen aus. Und das ist der schmale Weg, den wir immer gehen müssen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei Facebook bist. Auch wenn dir das nicht so bewusst ist. Ne? Aber eigentlich, oder wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, hat Facebook Informationen über uns alle. Das kommt daher, dass halt unbedarfte Nutzer manchmal drauf reinfallen, wenn dann diese Einblendungen sind, jetzt wollen sie nicht mal ihr Adressbuch abgleichen und dann alle ihre Adressbücher einfach mal hochladen und Facebook merkt sich das alles. Das kriegt man dann nur manchmal mit, wenn man auf einmal eine Einladung zu Facebook bekommt und denkt, wo haben die eigentlich meine Mailadresse her? Und die wissen aber dann schon ziemlich genau, mit wem man befreundet ist, weil dann haben verschiedenste Menschen schon ihr Adressbuch hochgeladen und Facebooks Algorithmen können dann auch noch irgendwie feststellen, naja, wenn die sich kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du sie auch noch kennst. Und da ist halt das Problem, müsste man eigentlich mal untersuchen, wie das so genau ist. Ist auch garantiert eine Datenschutzverletzung, aber hat man keine Handhabe im Moment.
Das stimmt, du hast recht. Ich war tatsächlich bei Facebook. Allerdings habe nicht ich mich angemeldet, sondern jemand anders unter meinem Namen und hat Sachen für mich gepostet und auch Fotos von mir gepostet. Und es hat lange gedauert, bis man jemand erreicht hat, der das irgendwie klären konnte und der das wieder runternehmen konnte, wo wir direkt beim Datenschutz sind. Hat so das Nutzen von Facebook und mit allen Folgen, die es da gibt, hat es so den Alltag verändert? Hat Social Media überhaupt den Alltag verändert? Also Richtung Datenschutz, wie gehe ich mit meinen Sachen um?
Also Sie sprechen mich jetzt direkt an, vermute ich mal, mit dem Datenschutz. Ich gehe davon aus, natürlich hat das unseren Alltag verändert. Alleine wenn Frau Schwall-Düren uns auch hier nochmal die Zahlen voranstellt, die Zeit, die man damit verbringt, die ja wirklich fast jeder damit verbringt mittlerweile, das ist ja doch auch sehr viel, wenn es in Deutschland auch vielleicht nur 2,7 Stunden sind und im Ausland durchaus noch viel, viel mehr, prägt das sicherlich einen großen Teil unseres Alltages. ja, von Mahnern und Machern, das ist ja so das Motto, unter dem wir hier diskutieren. Da bin ich jetzt ja wohl einer der Mahner an dieser Stelle und ich muss sagen, natürlich sind wir ja schon allein, wenn wir irgendwelche Seiten besuchen, auf denen meinetwegen ein Facebook-Plugin implementiert ist, auch durch Facebook registriert. Und wir wissen tatsächlich derzeit nicht, wie lange solche Nutzungsdaten durch Facebook gespeichert werden. Wenn wir uns eines Tages dann doch anmelden, Sie zum Beispiel, dann können diese Daten, sofern Sie nicht alle Ihre Cookies permanent löschen, doch wieder zusammengeführt werden und man kriegt rückwirkend dann auch noch ein Nutzerprofil von Ihnen zum Beispiel.
Ist jedem klar, was mit den Facebook-Plugins gemeint ist? Und mit dem Tracken von...
Der Like-It-Button zum Beispiel. Ne, wenn der auf einer Seite eingebunden ist, schon da findet eine Registrierung dieser Nutzerströme statt. Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass es wirklich stark zunimmt, dass sich Leute an uns wenden, die sagen, da ist ein Profil von mir auf Facebook, beziehungsweise mein Facebook-Profil wurde gehackt. Es passieren merkwürdige Dinge bis hin wirklich auch zu strafrechtlich relevanten Bedrohungen, die darüber ausgesprochen werden. Und es ist sehr, sehr schwierig, also Sie haben es vermutlich selber erlebt, diese Profile dann wieder zu bereinigen, denn Facebook fordert, dass man seinen Personalausweis einscannt und dorthin schickt, um das Profil zu löschen, also um seine Identität zunächst mal nachzuweisen. Und damit habe ich dann meinen eingescannten Personalausweis unverschlüsselt per E-Mail an Facebook geschickt. Also es ist ein weites Feld.
Ist doch interessant. Eigentlich soll, wie du es gerade eben gesagt hast, Facebook die Kommunikation erleichtern. Aber es hört sich doch tatsächlich so an, dass man erstmal den Umgang damit lernen muss. Oder ist es jetzt einfach nur, weil wir da so viel drinstecken, dass wir uns zu viele Gedanken machen? Kann man das auch einfach gedankenlos erledigen? Frage an die ganze Runde. Oder muss man das lernen? Ich glaube, in Süddeutschland gibt es tatsächlich auch in der Schule, wird das beigebracht. Wie nutze ich Social Media richtig?
Also das Problem ist, also natürlich macht es Sinn, sowas zu unterrichten und das Ganze zu lernen, aber selbst dann hat man es immer noch nicht verstanden. Also ich habe immer noch nicht die Datenschutzeinstellungen verstanden. Also ich bin relativ restriktiv und ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich auch irgendwie mich also so als medienkompetent gelte. Aber ich habe dasselbe Problem wie die Facebook-Gründungsschwester Randy Zuckerberg, die auch mal zuletzt ein Foto gepostet hatte, wo sie das Gefühl hatte oder wo sie gedacht hätte, dass das nur bestimmte Leute sehen, weil sie ja ihre Datenschutzeinstellungen ganz bestimmt eingestellt hatte. Und dann war das Foto für alle sichtbar. Was für mich der Grund ist, ich stelle nichts Persönliches darauf ein, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann. Aber wenn selbst die Schwester des Gründers nicht in der Lage ist, diese komplizierten Datenschutzeinstellungen zu verstehen, da können sie auch mit dem besten Unterricht das unseren Kindern nicht beibringen.
Wenn ich dem noch kurz was anfügen darf, also es ist sicherlich das eine, selbst darauf zu achten, was man einstellt. Man hat allerdings nicht mehr unter Kontrolle, was andere über einen einstellen. Das ist oftmals tatsächlich auch ein Problem. Also Eltern, die bei uns anrufen und sagen, ja, hier die Klassenkameraden haben dies und das Foto, wie kriegen wir das da weg? Ja, also es ist, wie gesagt, das eine, auf das zu achten, was man selber tut, sich dessen zu bewusst zu sein, wenn man Informationen oder Bilder über Dritte einstellt, dass man das nicht ohne deren Einverständnis tut. Das ist eben noch die Kehrseite davon. Also wir können Medienkompetenz für den Einzelnen schulen und fördern. Das muss dann aber auch beinhalten, auf die Daten der anderen oder rücksichtsvoll mit den Daten der anderen umzugehen.
Es ist ja auch so tatsächlich, wenn es in Schulen beigebracht wird, aber viele Nutzer sind ja nicht mehr in der Schule. Also angenommen, man selbst ist sehr darauf bedacht, seine Privatheit zu bewahren und dann ist aber die Oma plötzlich auch bei Facebook und lädt dann die ganzen Fotos hoch, weil nämlich im Grunde den ganzen Silver Surfern, vielleicht haben die viel weniger Probleme mit Datenschutz als Leute, die noch etwas jünger sind. Das kann natürlich auch gut sein. Thema Anonymität, weil das gehört ja auch mit dazu, anonym bleiben. Ist es schädlich oder eher förderlich, wenn man in der Anonymität bleibt? Oder ist das Nutzen des Klarnamens ist das A und O, um auch sicher sein zu können, dass man den Informationen oder den Sachen, die man da liest, vertrauen kann?
Also jetzt sind zwei Leute nicht zu Wort gekommen. Ich mache mal ganz kurz, weil das ist ein sehr spannendes Thema. Ich war letzte Woche auf der DLD von Herrn Burda in München und da ging es um Big Data. Und was ich da mitgenommen habe, ist, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob ich anonym da bin oder ob ich in meinem Namen bin. Das geht den Menschen gar nicht mehr darum. Es geht den mit Leuten, die die Daten von uns bekommen, darum, wie sie die Daten am besten einsetzen können. Ob ich jetzt mich anonym bei Foursquare einchecke oder mit Popeye hoch 3.0 bei Facebook angemeldet bin, das interessiert keinen Menschen mehr. Die Daten, die ich produziere, sind nutzbar, sie sind auswertbar. Ich muss auch für meinen Beruf was Neues definieren. Wir denken ja alle noch, dass wir lernen müssen, mit den Menschen zu sprechen. Social TV, Social Print, alles wird social. Ich sag mal, in 5 Jahren ist es so, dass maximal noch kleine bis mittelständische Unternehmen und Herzprojekte über diesen Social-Effekt ablaufen. Der Rest läuft alles über Big Data ab. Darum denke ich, müssen wir heute ein Reset machen. Diese ganzen Basis, die der Markus vorhin dann in der Rede gesagt, die müssen geklärt werden. Alles andere sind dann Sachen, die sich daraus ergeben. Wenn wir keine Netzstrukturen, keine Kommunikationsstrukturen haben, dann brauchen wir über sowas wie Recht und Freiheit und Nutzung von Web gar nicht mehr zu reden. Weil das geht so rasend schnell. Im Augenblick holen wir uns die Informationen aus dem Web. In ein paar Jahren kriegen wir die zugeschneidert auf unsere Person, auf unser Ich, auf unsere Aktivitäten, ob wir anonym sind oder nicht, zugeschnitten serviert. Das wird ein Web, in dem wir wie auf einer Insel leben, die vom Wasser umgeben ist und wir schwimmen da drauf. Das wird ganz anders aussehen. Und deshalb, wir müssen die Wurzeln ändern und nicht den Zustand des heutigen Webs.
Also es ist eigentlich nicht erstrebenswert, dass man genau immer nur das bekommt, was man eigentlich haben möchte.
Nö. Nee. Das ist auch fürs
Fernsehen. Ja, das. Das heißt, es ist im Grunde, wenn wir jetzt die Wurzeln ändern müssen, wie kann man das angehen? Kann die vielleicht die Verbraucherzentrale da helfen? Oder wenn man das alles vorgesetzt bekommt und sich die Vertragsbedingungen gar nicht durchlesen kann, wer hilft einem denn dabei?
Ja, also wir helfen da in der Tat bei den Vertragsbedingungen. Es gab letztes Jahr vom Bundesverband der Verbraucherzentralen eine ganz nette Veranstaltung, wo es darum geht, wie spreche ich mit Verbrauchern oder wie sollte man als Unternehmen sprechen. Da gab es halt immer einen Vergleich von AGB diverser Unternehmen, wo dann zeilenweise irgendwas stand, was eigentlich nur Juristen verstanden haben. Und daneben stand dann in 3 Sätzen erklärt, was steht da eigentlich. Und dann war halt auch von Facebook natürlich die Nutzungsbedingungen aufgelistet. Und dann stand daneben, Facebook darf alle deine Daten verwenden. Das ist natürlich eine Sache, die versteht ein Verbraucher. Und insofern, Konsum muss gelernt werden und auch der Internetkonsum muss gelernt werden. Aber es ist natürlich auch Aufgabe der Unternehmen, eine Sprache zu sprechen, die wir auch verstehen und nicht nur für Juristen. Das ist klar, dass sie das schön juristisch schreiben müssen, um rechtssicher zu sein, aber das ist natürlich dann wieder ein Problem im Verständnis und das macht uns eine ganze Menge Arbeit, um dann eben darüber aufzuklären, was tut man da eigentlich? Wir machen es mit Unterrichtseinheiten, aber das Problem ist natürlich dann auch die älteren Verbraucher zu erreichen. Die Verbraucherzentrale hat ja eigentlich ein relativ konservatives Publikum und die tappen natürlich besonders häufig auch in Netzfallen. Also diese ganze Internetabzocke oder so liegt einfach daran, dass da findige Juristen die Leute abmahnen und die Leute selbst gar nicht wissen, oh, was ist mir denn da passiert? Ich habe nichts gemacht.
Also da geht's, ja. Vielleicht kannst du das Mikrofon einfach weitergeben.
Da würde ich gerne direkt was ergänzen. Ich bin ja von der Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit ein bisschen hier, um das Thema Inklusion auch mit reinzubringen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, wenn wir von Basis reden und von dem, was kann man eigentlich schon von Grund auf mitdenken, wären solche Sachen, zum Beispiel einfache Sprache. Wie schön wäre das, wenn wir alle auch AGBs verstehen könnten und auch Menschen, die vielleicht auch eine geistige Behinderung haben oder eben eine Lernschwierigkeit etc., wenn wir unsere Gesellschaft so aufbauen könnten oder eben auch diese Programme so aufbauen könnten, dass tatsächlich wir das verstehen. Das ist natürlich dann auch für das Thema Inklusion, was ja ratifiziert ist und umgesetzt werden soll, auch im Bildungsbereich, eigentlich eine schöne Sache. Da könnte man auch ansetzen und da sieht man auch, dass Inklusion im Prinzip ein Thema ist, wovon wir alle auch profitieren könnten, wenn wir an solche Sachen denken.
Ja.
Also mir kommt natürlich die Formulierung, wie Sie die nannten, sehr entgegen. Facebook darf alle ihre Daten nutzen, Punkt, das sind die Datenschutzhinweise. Wir haben das versucht, mit einem Spieleanbieter in Nordrhein-Westfalen die Datenschutzhinweise so zu gestalten, dass tatsächlich auch die Datenverarbeitungsprozesse im Hintergrund erläutert werden, umfassend. Das Problem dabei war allerdings, dass das Ganze immer länger wurde. Also es wurde nicht kürzer, sondern immer länger, weil natürlich die Anbieter die uns entgegenkommende Wortwahl nicht unbedingt befürworten. Es bringt natürlich auch das Medium an sich mit sich. Es ist unheimlich komplex und das mit wenigen Worten zu erklären, sodass es dem Ganzen auch gerecht wird, ist nicht so einfach, sodass dann ja zur Schulung der Medienkompetenz vielleicht auch noch die Grundlagen der Kommunikationstechnik hinzukommen müssten, um tatsächlich zu verstehen, was denn diese ganzen Erklärungen da auch bedeuten sollen.
Sind die denn diese Grundlagen der Kommunikationstechnik? Auch ein tolles Wort übrigens.
Ja.
Sind die online anders als offline? Auch eine Frage an die ganze Runde. Muss man da auch andere Prinzipien anwenden?
Ja, davon lebt ja mein Beruf. Also die Prinzipien sind ja so, dass es da soziologische und psychologische Gefüge gibt, die man verstehen muss. Und wenn man als Unternehmen in Interaktion hineinkommen will, muss man Mensch werden. Das ist ein großes Problem im Augenblick. Also wir alle wären nicht sehr begeistert, wenn wir sonntagmorgens auf unserer Terrasse sitzen. Es schellt an der Tür ein irrer blickender Mensch mit einem T-Shirt, einer, sag mal, Versicherungswerbung, stürmt uns vorbei, setzt sich an den Frühstückstisch, isst uns die Brötchen weg, liest unsere Zeitung, sagt, ach übrigens, du kannst bei uns so ein iPad gewinnen. Hast du nicht ein Urlaubsfoto? Ja, also die Menschen nehmen nach wie vor an, dass das ein privater Raum ist. Die sind auf Facebook und meinen aufgrund des Biotops, das dort aufgebaut wurde, dass es sich dabei um einen privaten Raum handelt, in dem sie frei mit ihren Freunden und Freundinnen sprechen können. Die Unternehmen verstehen das nicht. Deshalb gibt es da eine ganze Menge Tricks, die Kommunikation entweder durch Technik ersetzen oder die Kommunikation einfacher machen. Also wenn ich so ein Wort wie Social Web Command Center oder Social Media Command Center benutze, ich weiß nicht, wer es von Ihnen schon mal gehört hat, das sind also nette kleine Anwendungen, wo ich alle meine Netzwerke auf einem Bildschirm beobachten kann und sehen kann, was zum Beispiel unter dem Hashtag SCD3 gerade hier läuft und wen ich jetzt ansprechen muss, um den demnächst irgendeinen neuen Computer andrehen zu müssen, weil er sich zum bestimmten Thema sehr massiv hier einbringt. Also sind alles Maschinen, die laufen schon. Und das ist Manipulation auf höchstem Niveau.
Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, Data Mining und auch Datenklau. Wir springen so ein bisschen, aber ich denke, das ist völlig okay. Das machen wir sonst normalerweise wahrscheinlich auch. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Inklusion und einfache Sprache. Ich merke es ja auch, dass wenn wir zum Beispiel für die Maus benutzen, wir sehr oft sehr einfache Sprache und es wird eben von allen geguckt und viele verstehen es auch. Kann es nicht sein, dass man absichtlich auch komplizierte Sprache benutzt, um so ein bisschen so eine Verschleierungstaktik anzuwenden von Seiten der Firmen? Geht mal die ganze Runde, betretenes Schweigen, das deute ich als Zustimmung.
Naja, aber ich denke, das, gut, ich meine, man muss nicht Soziologie oder sonst was studiert haben, das hat immer was mit Macht zu tun und mit Machtausübung, Sprachgebrauch, das ist ganz klar. Und ich habe tatsächlich auch in Soziologie promoviert und da wird auch Sprache benutzt, um sich natürlich auch abzugrenzen und um Dinge einfach so zu formulieren, dass man natürlich auch teilweise, unterstelle ich boshaft, vielleicht auch nicht ganz so angreifbar ist. Natürlich ist das so. Und ich glaube schon, dass das neben diesen ganzen juristischen Kompliziertheiten, die es da gibt, sicherlich auch darum geht, da eine Grenze zu ziehen. Weil ich auch der Kollegin recht geben muss, dass natürlich juristische Sachverhalte einfach auch tatsächlich nicht ganz so einfach darzustellen sind und dann zu so unschönen Sätzen führen, wie ich darf alles mit deinen Daten machen. Und dann würde da natürlich niemand irgendwie sagen, na super, das unterschreibe ich, das ist ganz klar.
Wie kann es denn dann sein, wenn gerade bei diesem Spiel, der Text wurde immer länger, haben Sie gerade gesagt, die eher datenschutzfreundlichen Bestimmungen von deutschen sozialen Netzwerken, die gibt es ja oder gab es ja. Wieso haben sich diese Netzwerke nicht so durchsetzen können im Vergleich zu den ja, eher laxeren Umgangsformen bei den amerikanischen Netzwerken? Woran liegt das?
Also es gab immer das Märchen, dass es an den Datenschutzbestimmungen liegt. Das glaube ich aber nicht. Wenn man sich halt zum Beispiel die Geschichte von SchülerVZ, StudiVZ anschaut, dann haben die irgendwann mal einfach aufgehört, in Innovationen zu investieren. Die haben keine neuen Features mehr gebracht, sondern haben eigentlich nur noch irgendwie geschaut, können wir jetzt mal hier irgendwie die Kuh weiter melken, um irgendwie mal Kohle rauszuholen. Und in den USA, also so Netzwerke wie Google Plus oder Facebook und so weiter, die sind halt in einer ständigen Innovationskette drin. Also da gibt's fast jeden Tag neue Features, die ausprobieren. Und das hat man eigentlich bei den Konkurrenzsachen aus Deutschland irgendwie vergessen oder nicht für möglich oder für wichtig erhalten. Haben dann irgendwann die BWLer und Controller die Macht übernommen, aber nicht mehr diejenigen, die für Innovationen zuständig waren.
Es war ja vor 2 Jahren noch so, dass kaum Jugendliche oder junge Bürger dort auf Facebook überhaupt zu finden waren. Das hat sich geändert. Also ich kenne es aus dem Ruhrgebiet als ein Beispiel, dass sehr viele junge Menschen mit Migrationshintergrund darüber mit ihren Familien kommuniziert haben im Ausland. Und wenn das einmal cool ist und anerkannt ist, das ist eine Modeerscheinung. Es wird auch mal ein Leben nach Facebook geben, dann wird es halt anders aussehen. Der Trick ist halt dabei wirklich, im Augenblick ist Facebook und viele andere Anwendungen so eine Art Butterfahrt außerhalb der 12-Meilen-Zone. Ja, also wir finden das cool, das ist schön, es gibt schönen Kuchen, wir kriegen billig Heizdecken, die Leute sind nett an Deck, aber wir sind außerhalb gerecht, also von Recht und Gesetz im gewissen Maße. Ich denke mir, entweder wir erkennen das an und verhalten uns so, als ob unser Telefon permanent abgehört wird und jemand dann nach dem Anruf anruft und sagt, tolles Gespräch, ich habe gehört, du willst im Urlaub fahren, hier ist ein Sonderangebot. Also wenn wir das nicht akzeptieren, dass es so ist, dann müssen wir was anderes machen. Dann ist der Staat, die Gesellschaft in der Pflicht, uns eine Alternative zu bieten als Kommunikation, wie wir auch immer aussehen mag. Also wenn die Bürger auf gut Deutsch gesagt zu blöd sind, zu erkennen, dass es sich dabei um ein Abhörsystem gigantischen Ausmaßes handelt, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen und Alternativen bieten.
Keiner was zu sagen. Aber es ist natürlich schwierig, einfach eine Alternative zu bieten, weil die Vorteile überwiegen anscheinend. Eben, dass man ganz schnell in Kontakt treten kann mit den Verwandten, die sonst was. Wobei, man könnte ja auch E-Mail benutzen.
Das könnte ich ganz böse sagen. Darum kriegt ja auch das Dschungelcamp den Grimme-Preis. Also wie gesagt, es gibt halt Sachen, die in der Breite sehr beliebt sind, sehr wahrgenommen werden und die sind da. Nur irgendjemand muss den Schafen, die dort zum Schlachten geführt werden, irgendwann mal beibringen, dass es eben keine heile Welt ist. Und da ist die Politik eindeutig in der Pflicht genommen. Ganz massiv.
Ich war ein bisschen zögerlich, gerade wegen Dschungelcamp. Da wollte ich jetzt, falls es Kritik gibt. Das ist natürlich auch die Aufgabe von Leuten, die hier sind, die im Grunde ja doch eher zu den Vorreitern gehören und auch zu den Leuten gehören, die sehr tief in die Materie eingestiegen sind, das den anderen klarzumachen.
Ein Satz noch. Es ist ganz massiv eine Aufgabe von Leuten wie dir und von Fernsehen, von öffentlich-rechtlichen Medien. Ihr treibt euch da auf Facebook rum und interagiert mit den Leuten, lockt denen Links raus, lockt denen Fotos raus, lockt denen andere Namen aus. Ich weiß auch gerade die Produktion, also die ich sehr, sehr schätze, da geht auch sehr viel auf Medienkompetenz, aber es reicht nicht aus. Ja, wenn ich als Medien, ich mache Medien, ja, also ich produziere Online-Events, ich unterstütze Unternehmen, Marketing zu betreiben. Ich sitze aber erstmal einen Monat da und bringen den Leuten bei, dass sie da ein Schwert in der Hand haben. Ja? Damit können die Brot schneiden und damit können die Leute ausbluten lassen. Das müssen die lernen. Und das kritisiere ich sehr, sehr massiv an allen Medien. Besser bei euch, schlimmer bei anderen. Ja.
Ich nehme das mit.
Wissen macht
A. Ja, nee, das stimmt. Du bringst mich ein bisschen ins Konzept.
Darf ich auf den Punkt noch mal kurz?
Ja, natürlich, danke.
Nicht auf den, dass Sie jetzt aus dem Konzept sind, sondern auf den Punkt, dass eben das Nutzen der Plattform durch Unternehmen, aber auch durch Behörden, öffentlich-rechtliche Sender natürlich auch Auswirkungen hat, weil man natürlich auf der einen Seite nicht Anbieter der Plattform selber ist und auch nicht die Verarbeitung oder Analyse dieser Nutzerbewegungen auf der Plattform verantwortet. Allerdings verantwortet man natürlich ein Stück weit, die Besucher dorthin zu führen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen liegt der Vorteil darin, wirklich eine breite Masse zu erreichen mit den Informationen. Die Kommunikation, die man dadurch in Gang setzt, ist natürlich aber auch wieder ein großes Datenpaket, das entsprechend zur Vervollständigung des Bildes der Nutzer dann auch führen kann. Das muss man sich dann eben auch bewusst sein, wenn man von dem verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium spricht. Also deshalb hat jetzt unser Haus, also der Landesbeauftragte für Datenschutz, zusammen mit den anderen Aufsichtsbehörden jetzt ganz klar schon vor eineinhalb Jahren mittlerweile in einem Entschluss veröffentlicht, dass wir ganz dringend dazu anraten, dass zumindest die Behörden, die ja auch eine besondere Verantwortung den Bürgern gegenüber haben, sehr vorsichtig damit umgehen, wenn nicht davon absehen, Facebook-Auftritte, Fanpages zu führen, wo wir jetzt eben auch in der Diskussion sind, wie könnte, wenn überhaupt, die Nutzung des Mediums für öffentliche Stellen wiederum aussehen, weil der Bürger ja wiederum ja quasi mit seinen Daten ein Stück weit für die Information bezahlt.
Das war auch so tatsächlich, ich habe die Diskussion nur so ein bisschen mitbekommen beim WDR jetzt, weil schon allen klar ist, wir geben da was aus der Hand und das ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das praktisch mit unseren Sachen dann aber auch Daten sammelt und es hat lang gedauert und es überwog dann aber doch die Meinung, dass man sagt, um noch mehr Leute zu erreichen, weil das den Sendungen vielleicht auch gut tut, überwiegt vielleicht dieser Vorteil, dass wir uns dann bei Facebook eben auch zeigen. Ich meine, jetzt gerade wurde Roche und Böhmermann wurde ja ab Freitag, glaube ich, abgesetzt oder wurde bekannt, dass nicht weiter produziert wird. Das ist auch eine Talkshow, die läuft auf abgesetzt. Und da habe ich gelesen, dass die Pressemitteilung sich über Facebook viel schneller und weiter verbreitet hat als über alle anderen Zeitschriften und Zeitungen. Das heißt, da verändert sich tatsächlich auch die Wahrnehmung oder man weiß ganz genau, welche Leute man wie am besten anspricht und benutzt dann eben solche Firmen.
Es ist ein Unterschied, ob ich eine Pressemitteilung verschicke oder ob ich einen Content schaffe und dadurch Mensch Interaktion hineinbringe darüber. Teilen, Sharing ist ein anderer Faktor als Interagieren. Ein gutes Beispiel, man kommt ja aus dieser Todesfalle Facebook und Co. ja gut heraus, wenn man halt den Mut hat, auch andere Wege zu gehen. Ich sage zwei Beispiele, Lady Gaga und Bayern München. Die beiden haben sich entschieden, keine Accounts mehr auf Facebook und ähnlichen Netzwerken zu führen. Die nutzen sie nur noch für ihre, Anführungszeichen, Pressemitteilung. Die haben eigene Social Networks aufgemacht. Die sind sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, man kann die Mechanismen von des Social Webs durchaus kopieren. Nur die Alternativen in diesem Augenblick sind einfach nur grottenschlecht. Ja, es gibt kaum etwas Staatliches oder vom Land oder von irgendwelchen Institutionen, das mich dazu reizt, länger als zwei Minuten dort mich aufzuhalten. Da findet keine Interaktion statt, da findet keine Vernetzung statt. Wir suchen Vernetzung. Der Wunsch, sich mit jemandem dort digital zu verbinden, führt immer dazu, diese Person auch im realen Leben kennenlernen zu wollen. Oder auch nicht, wenn es zu schrecklich wird. Aber es ist eine menschliche Interaktion, die da in Gang gesetzt wird. Und diese Alternativen müssen wir entwickeln. Sonst müssen wir halt anerkennen, das sind Werbeplattformen, die wir nutzen wie beworbene Telefonanrufe.
Dass dieses in persona sich treffen, das ist auch noch, glaube ich, ein Thema für Oliver Held, weil, was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, aber dadurch, dass wir uns alle elektronisch vernetzen und eben auch sehr viel Strom verbrauchen dafür, es ist was anderes, als wenn wir uns so treffen und so unterhalten. Da ist wahrscheinlich der Anfahrtsweg, klar, das kostet alles, aber es ist doch was anderes als die Computernutzung. Können Sie uns da vielleicht einen Einblick geben?
Ja, also das persönliche Treffen ist ja eigentlich die Stärke der Verbraucherzentrale. Wir sitzen ja in der Regel vor Ort, in NRW zumindest in 59 Beratungsstellen und die Leute können einfach mal zu uns reinkommen. Und das ist für das Publikum, was meistens zu uns kommt, auch sehr, sehr wichtig, persönlich zu uns zu kommen. Ich als junger Mensch, wenn ich eine Frage habe, dann denke ich nicht, ach, dann rufe ich da mal an, mache einen Termin und gehe dann da vorbei, dann frage ich erstmal Google. Ne? Das ist einfach der Unterschied in der Nutzung. Und da ist halt mittlerweile wirklich eine Diskrepanz. Wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Wir haben einmal die Leute, die in die Beratungsstellen kommen, das ist das reifere Publikum, oder das jüngere Publikum erreichen wir dann eben über unseren Facebook-Auftritt, weil das sind diejenigen, die machen sich nicht den weiten Weg, setzen sich in den Zug oder ins Auto und fahren dann in die Beratungsstellen und lassen sich da beraten. Das tun sie vielleicht in seltenen Fällen, wenn sie jetzt irgendwie eine Abmahnung von irgendeinem Sexseitenanbieter bekommen haben. Das möchte man vielleicht nicht bei Facebook reinschreiben. Ansonsten bei allen anderen Fragen ist da natürlich die Frage viel schneller beantwortet. Ne, das ist einfach so diese Differenz. Und es gab bei uns auch lange Zeit wirklich diese Diskussion, wollen wir überhaupt Facebook oder wollen wir nicht Facebook? Weil wir eigentlich sagen, wir sind ja auch sehr für Datenschutz, Schutz der Verbraucherdaten. Können wir das überhaupt machen? Wir haben uns dann natürlich dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wenn wir es nicht tun, dann werden wir irgendwann die 60-Jährigen als Hauptzielgruppe haben, irgendwann die 70- und 80-Jährigen und danach gibt's uns nicht mehr. Und das kann natürlich auch nicht sein. Deswegen werden wir jetzt einfach auch unsere Stärke insofern umbauen, dass die Leute dann vermehrt übers Web aufgegriffen werden und da ihre Informationen von uns bekommen, aber eben mit einem hohen Datenschutzpotenzial.
Das geht auch so ein bisschen auf die, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, von Johnny Häusler. Johnny Häusler hat einen Blog, Spreeblick, hat Ende des Jahres geschrieben, eben genau darüber, dass viele Sachen auf Facebook veröffentlicht gemacht worden sind, das hast du gerade eben auch gesagt, und diese Öffentlichkeit ist aber privatisiert und man weiß gar nicht genau, was passiert eigentlich, wenn die Sachen irgendwann in der Timeline verschwunden sind. Wie öffentlich ist es dann noch? Oder wenn sich zum Beispiel die Nutzungsbedingungen ändern und man auf bestimmte Sachen nicht mehr zugreifen kann. Oder eben, man hat zwei Brustwarzen zu viel gezeigt und das Foto ist auf einmal weg. Man hat sich aber darauf verlassen, dass es für immer und ewig da sein wird. Gibt's da irgendwie... Wo gibt es die Alternative dazu? Trotzdem, obwohl man sich gar nicht sicher sein kann, dass diese Öffentlichkeit nicht immer wieder kleiner wird und gar nicht mehr so öffentlich ist. Wo sind die Alternativen? Was kann man stattdessen machen? Oder wie geht man mit diesen Problemen um? Anders formuliert.
Ja, ja, also von heute auf morgen kriegen wir keine Alternativen. Wir müssen uns darum kümmern als Gesellschaft oder als Gesellschaften weltweit. Ich glaube, dass so eine Zukunft daran liegen wird, dass es einfach offene Standards gibt, wo verschiedenste Systeme quasi wie das Internet miteinander kommunizieren können, dass ich dann auch mein eigenes Profil auf meiner eigenen, auf meinem eigenen Server liegen lassen kann, wo aber dann auch irgendwie vertrauenswürdige Institutionen wie die ARD oder aber die Bundeszentrale für politische Bildung oder sonst irgendwie eigene Server betreiben können, dem, wo man dann hingeht und denen vertraut, die dann auch von öffentlichen Geldern irgendwie bezahlt werden und die dann uns ermöglichen, in solchen sozialen Netzwerkmechanismen miteinander zu kommunizieren. Aber diese ganzen Ansätze gibt es als zarte Pflänzchen. Wir müssen die aber gießen und schaffen, dass sie halt morgen oder übermorgen mal so gut geworden sind, dass wir sie mal als Konkurrenz zu Facebook und Co. nutzen können, damit wir uns halt mal nicht heute vom Monopol lösen können, aber wenigstens morgen oder übermorgen davon lösen können, bevor wir immer weiter uns irgendwie quasi an so einzelne Unternehmen binden und alle darauf hoffen, dass demnächst so Next Big Thing kommt und dann Facebook hoch zwei irgendwie alles noch cooler macht, aber wir dann in der nächsten Falle drinstecken.
Dazu kommt noch, dass es ja nicht die eine Privatheit gibt. Jeff Jarvis ist eine dieser Rampensäue des Webs, der sehr viel mit Journalismus und sehr, sehr viel über Öffentlichkeit im Web recherchiert oder veröffentlicht, hat mal gesagt, dass er vollkommen irritiert war, als er in Berlin in eine Sauna gegangen ist in seinem Hotel und aufgefordert wurde, sein Handtuch auszuziehen. Also wir definieren halt auch Öffentlichkeit anders hier in Deutschland als in anderen Ländern. Darum wird es auch schwierig sein, dafür allgemeine Gültigkeit zu finden. Das wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Nur, dass er diese Entscheidung treffen darf, das ist eine Aufgabe, vor der wir jetzt ganz dringend stehen, die in 3 bis 5 Jahren gelöst werden muss.
Interessantes finde ich, dass wir uns beim letzten Mal noch auch darüber unterhalten haben, dass das Private öffentlich gemacht wird, ob man will oder nicht. Und jetzt hat sich das ein bisschen umgedreht. Jetzt wird diskutiert darüber, dass diese Öffentlichkeit privatisiert wird und im Grunde gar nicht mehr so öffentlich ist, sondern nur noch für bestimmte Leute zugänglich ist, nämlich für die, die auch sich bei Facebook oder sonst wo angemeldet haben. Wer bleibt denn eigentlich draußen und wer kann da mitmachen? Das ist vielleicht eine Frage an Sie, Frau Ketzer. von wegen Inklusion.
Tja.
Also, wie ist es zum Beispiel, auch ein großes Thema ist ja die Barrierefreiheit.
Ja, also die, es ist schon so eigentlich, dass die Menschen mit Behinderungen, glaube ich, sehr dankbar sind, dass es so Dinge wie das Internet gibt, weil das für sie einfach eine wahnsinnig große Chance ist. Und da hat sich auch viel getan. Und es ist natürlich so, ich habe auch selber noch mit Gehörlosen und auch einem sehbehinderten Kollegen gesprochen, nochmal ihre Erfahrung so ein bisschen abgefragt. Und es ist halt tatsächlich so, dass sie sagen, das ist für uns eine tolle Möglichkeit der Teilhabe. Und auch zum Beispiel, klar, wenn man gehörlos ist, hat man natürlich mit Social Media wahnsinnig tolle Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das ist gar keine Frage. Und auch der sehbehinderte Kollege sagte mir, dass er auch über Facebook durchaus sich verbinden kann, weil es viel über Links funktioniert. Natürlich gibt es da Optimierungsbedarf und wir haben alle Probleme, wie gesagt, was die AGBs angeht, was leichte Sprache angeht und so weiter, das ist für diese Menschen natürlich genauso schwierig wie für uns. Und ich denke mir, wenn man das in der Gesellschaft ein bisschen weiter auch, ich sag mal, verbreitet, dass es sinnvoll ist, dann kann man da auch für die Menschen mit Behinderungen noch viel, viel tun. Es sind oft so ganz kleine Sachen, sprechende URLs, dass man die Bilder einfach mit einem Titel untertitelt, dass man als sehbehinderter Mensch sich das vorlesen lassen kann, dass bestimmte Sachen eben wie Flash nicht so eingesetzt werden. Also es gibt Regeln, es gibt auch leichte Sachen, die man benutzen kann, aber die Affinität zu neuen Medien unter den, klar, auch wiederum etwas jüngeren Menschen mit Behinderung ist sehr hoch und ich glaube, die Dankbarkeit und die Freude daran teilzunehmen ist auch sehr hoch. Aber wie in allen Bereichen, auch Barrierefreiheit in Räumen, gibt es auch in den virtuellen Räumen dann noch sehr viel nachzubessern. Und ja, ich bin aber zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen.
Ja, auf jeden Fall einen Schritt weiter in Richtung, dass es egal ist, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Da sieht man auch, wie, ja, was eben auch in der Keynote gesagt wurde, man muss es nicht verteufeln, es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es ist so, es hat Vorteile. Viele Vorteile, viele Nachteile. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum jetzt, wenn wir so langsam zum Ende kommen von dem ersten Panel? Sachen, die auf den Nägeln brennen, die wir vielleicht auch hier den Experten die Fragen stellen können. Jetzt müssen erstmal alle überlegen. Und da. Soll ich die Seite machen?
Dankeschön. Andrea Kamphaus aus Köln. Eigentlich keine Frage, sondern eine Anregung fürs nächste Panel. Hier wurde per Twitter sehr häufig angemerkt, dass es schön wäre, wenn ihr da irgendwie so eine Art Feedback-Monitor hättet, um mitzubekommen, was im Publikum gerade diskutiert wird. Hier fiel vielen Leuten auf, dass das Thema Facebook, Datenkrake Facebook, phasenweise sehr dominant wurde. Und ich bin sehr dankbar, dass jetzt ganz zum Schluss mit der Inklusion nochmal die Chancen ein wenig betont wurden.
Vielen Dank. Das ist ein guter Hinweis eigentlich. Aber auch jetzt die Gelegenheit natürlich, genau solche Themen nochmal anzusprechen, die vielleicht ein bisschen zu kurz kamen. Also, da war noch eine Frage.
Hallo, ich bin Rob Oslam, ich komme aus Holland, also ich bin ein Nachbar. Wir haben etwas anderes. Was ich vermisse in dieser Diskussion ist tatsächlich auch sehr viel auf Facebook, aber viel zu wenig über Google. Denn damit hat es ja damals schon mal angefangen, Google speichert alles. Und wir vergessen, und ich denke, dass vielleicht das eine Lösung wäre, um Verbraucher, wie die auf Deutsch heißen, ganz einfach zu erklären, dass alles, was man online hinterlässt, dass das auch tatsächlich immer da bleibt. Das wäre eigentlich, denke ich, die einfachste Lösung, denn all diese AGBs und so weiter machen es nur schwierig, machen es zu einer Herausforderung für Juristen, aber der Konsument weiß nicht, was jetzt Wahrheit ist oder was keine Wahrheit ist. Und wir, auf jeden Fall, ich erkläre die Leuten, die es hören möchten, ganz einfach, was du einmal darauf da hinterlässt, ob das jetzt Facebook ist oder Google oder was dann auch, es bleibt immer online. Es ist immer nachzufinden. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist.
Ja und nein. Also ich bin ganz froh, dass ganz viele Sachen über mich mittlerweile nicht mehr im Netz zu finden sind. Andererseits bin ich aber auch ein bisschen traurig, dass bestimmte Sachen über mich nicht mehr im Netz zu finden sind. Also zum Beispiel habe ich mal vor 2004 unter meiner URL netzpolitik.org ein anderes Blog betrieben, was ich aber dann 2004 in der jetzigen Form online gebracht habe. Diese alten Sachen fand ich jahrelang noch im Cache von Google, aber die sind jetzt mittlerweile weg. Und das führt halt zu gewissen Herausforderungen, zum Beispiel für die Archivierung von dem, was im Moment alles passiert. Wer archiviert das eigentlich? Also früher war das alles super, ne? Also vor 2000 Jahren hat man irgendwie in Steine was reingemeißelt, das können wir immer noch lesen. Die Sachen, die im Mittelalter auf irgendwelche Papiere geschrieben worden sind, können wir manchmal noch lesen, so. Aber das, was wir heute alles da reinstellen, kann man vielleicht in 30 Jahren nicht mehr lesen. Natürlich wollen wir dann nicht, dass alles gelesen werden kann, so, ne? Weil halt diese unbedarften Äußerungen, die man als 15-jähriger Teenager irgendwie von sich gibt, wo man dann mit 30 feststellt, naja, mittlerweile ist man ein ganz andere Person, aber steht immer noch in der Suchmaschine ganz weit oben. Das möchte man nicht sehen, aber politische Diskurse oder sonst irgendwie wäre vielleicht mal ganz sinnvoll für Historiker zukünftig schauen zu können, wie hat sich so eine Öffentlichkeit konstituiert am Anfang dieser digitalen Entwicklung. Und das ist halt so eine große Frage, wollen wir das Google und Facebook überlassen oder wollen wir da unsere Archive, unsere Museen irgendwie quasi eine Aufgabe geben, dafür verantwortlich zu sein? Und was sind dann die Grenzen? Das sind dann ganz neue Verhandlungen, die wir gesellschaftlich führen müssen.
Und da kommt wahrscheinlich auch wieder die Urheberrechtsproblematik dazu, weil man nicht einfach als Museum einfach Sachen abspeichern darf.
Ja, nicht nur da, also ja, Urheberrechtssache und dann wer darf was haben, also Datenschutz spielt dann eine Rolle. Was ist denn jetzt, nur weil es in einem Blog stand, ist es halt, der eine denkt halt, das ist halt nur so für seine Freunde gedacht gewesen, die anderen denken, haha, online und Pech gehabt. Also das sind ja alles so diese Fragestellungen. Aber trotzdem müssen wir da mal schnell eine Lösung für finden, weil, wie gesagt, diese Sachen, die vor 10 Jahren reingestellt worden sind, die verschwinden.
Ja. Das ist schade.
Also ich möchte Ihnen da ein Stück weit beipflichten, dass es jetzt nicht das absolut Negative ist, dass das Internet nicht vergisst. Ich denke, es sollte einfach in der Hand des Nutzers sein, zu bestimmen, was vergessen wird und was eben nicht vergessen werden soll. So sieht diese EU-Grundverordnung dann auch ein Recht auf Vergessenwerden vor, also dass es eben möglicherweise, ich weiß nicht, wie es technisch dann tatsächlich realisiert werden kann, eine Löschungsverpflichtung gibt, sodass der Nutzer bestimmen kann, wie lang welche Inhalte eben noch zu finden sind.
Da ist viel Lobbyarbeit nötig, da ist noch ein Mikrofon nötig.
Gut. Zwei Dinge dazu. Erstens, ich selbst denke sehr häufig über die bösen Daten nach, die dafür genutzt werden, missbraucht werden gegen mich. Allerdings steckt auch eine große Chance drin.
Was sind die bösen Daten?
Die bösen Daten sind die, die ich durch meine unbedarftes Wandern durch die sozialen Websphären hinterlasse. Von mir, von anderen Menschen und die dann dazu gebraucht werden, Profile von mir zu erzeugen, um mir den nächsten Urlaub zu verkaufen zum Beispiel. Da stehen aber große Chancen drin, weil dieses Big Data, dieses Zauberwort, was seit 10 Jahren durchs Web geistert und immer massiver auch Realität wird, hat auch die Chance zu helfen, nämlich dahingehend zu helfen, dass man damit Daten ermitteln kann, wie Umweltschutz effektiver gemacht werden kann, wie soziale Interaktion besser funktionieren kann, wie Demokratie funktionieren kann. Man sollte das eine nicht mit dem anderen vergessen. Zum Thema Museen. Ich bin ein großer, großer Freund der Nutzung des Webs in den Niederlanden und eines meiner Lieblingsmuseum ist das Stedelijk Museum in Amsterdam. Dort gehe ich hinein, sage, oh, per Foursquare melde ich mich an und keine 2 Minuten später habe ich eine Antwort von irgendjemand marketingmäßig aus dem Museum. Herzlich willkommen, unser WLAN-Zugang ist XYZ und freuen uns, wenn du hier twitterst. Und man wird quasi durch diese ganze Ausstellung geführt, wenn man sich darauf einlässt. Das sind Chancen, die andere Sichtweisen ergeben und da hat keiner was dagegen, dass ich jedes Bild fotografiere, jede Büste in 3D aufnehme oder was auch immer ich damit mache. Da lassen sich gerade die Kulturinstitutionen riesengroße Chancen in Deutschland vergehen. Wird noch ewig dauern.
Es ist ja auch so, dass man in der Keynote wurde es auch gesagt, die Sendungen, für die man ja schon bezahlt hat mit der Haushaltsabgabe, dass die dann einfach wieder verschwinden. Eigentlich müsste das ja unser großes Archiv sein, auf das wir immer zugreifen könnten. Das ist das, was ich meine. Es ist so, man hat bestimmte Sachen, die man gerne hätte, aber es gibt Lobbyisten, Lobbyvertreter, die es trotzdem schaffen, dass es eben nicht so ist, dass es dem Allgemeinwohl nützt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Da war hinten noch eine Frage.
Ja, wir haben hier noch eine Stimme aus dem Internet. Und zwar ist hier hinten so ein bisschen die Twitter-Zentrale.
Ah, okay.
Und ich betreue das. Tim Krischak fragt, was ist eigentlich schlimm daran, personalisierte Werbung gezeigt zu bekommen?
Ich möchte gefragt werden, ob ich personalisierte Werbung haben möchte. Wer es haben will, bitte. Ich will sie nicht.
Ja, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Man möchte gefragt werden. Ist genauso, Sachen sind selbstverständlich, aber trotzdem möchte man, bevor der Nachbar den Rasenmäher nimmt, dass man wenigstens nochmal gefragt wird, ob das okay ist. Weil könnte ja sein, dass man es gerade selbst machen möchte. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Internet? Nein, aber aus dem Publikum.
Gut, dann. Das war jetzt nur noch ein Kommentar zur Frage vorher. Markus hat es schon angesprochen. Also dieses Internet vergisst nicht, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist halt ein Irrglaube, es vergisst ziemlich viel. Und deswegen gibt es, glaube ich, einfach zwei Handlungsempfehlungen, weil es dummerweise meistens das nicht vergisst, was es vergessen soll. Wenn ich irgendwas in irgendein privatisiertes Netzwerk wie beispielsweise Facebook nutze, dann muss mir klar sein, dass auch wenn ich irgendwelche Einstellungen habe, dass nur meine Freunde das lesen sollen, was ich da reinposte, davon sollte ich ausgehen, dass das publik werden kann. Das ist die erste Handlungsempfehlung. Und die zweite ist, wenn ich irgendwas auf jeden Fall behalten will, dann muss ich da eine meistens lokale Sicherung von haben, weil es einfach verschwinden kann. Und ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die man mitnehmen sollte.
Mir ist gerade noch eingefallen, es gab ja Anfang des Jahres hat Instagram seine Nutzungsbedingungen geändert. Also Instagram kennt es jeder, wo man Fotos hochlädt und so. Und das hat schon ziemlich hohe Wellen geschlagen, obwohl eigentlich angeblich ja kaum jemand diese Nutzungsbedingungen liest. Wie ist das zu erklären, dass plötzlich dann doch ein Interesse da ist und Leute sich dagegen auflehnen, will ich fast schon sagen?
Simpler Mechanismus. Wir denken ja immer, dass wir von so einer Riesenzahl von Usern im Web sprechen. 100% User. Von den 100% User sind 4 Meinungsmacher. 4% sind Meinungsmacher. Und wenn diese 4% Meinungsmacher ein Thema fokussieren und damit ihre Communities bespielen, ja, so funktioniert auch Social Marketing, dass man sich diese 4% raussucht und entsprechend für sein Thema versucht zu begeistern dabei, dann geht das blitzartig. Das sind halt die Vorteile am Web. Wenn es einmal die Runde macht und du den richtigen Schalter erwischt hast, dann geht das sehr, sehr schnell.
Das erklärt einiges.
Ja.
Ach so, okay, dann gleich.
Ja, ich lese mir nochmal die Überschrift durch von Machern und Mahnern. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Mahner gehört, weil Machen ist doch im Netz die Sache. Und wenn die Datenschutzbeauftragte, sage ich mal, den Kommunen rät, sich aus Facebook fernzuhalten, oder ja, dann heißt das unterm Strich für mich, dass die Kommunen da nichts mehr machen. Und das heißt für mich zum Beispiel in der Jugendarbeit, dass wir dann nicht mehr vor Ort sind, da wo die Menschen sich aufhalten. Und das heißt für mich, die was machen wollen, tun letztendlich dann nichts mehr. Ob Facebook in 5 Jahren oder in 2 Jahren noch aktiv ist, mag ich auch bezweifeln. Aber dieses demokratische Netzwerk, was als Einkaufszentrum natürlich zu verstehen ist, aber wenn die Kunden, letztendlich die Demokraten, aussteigen aus dem System, dann ist das Kaufhaus pleite. Das heißt, wenn wir immer uns nur um den Datenschutz kümmern und nicht um die ganzen vielen kreativen Dinge, die man dort machen kann, sind wir letztendlich nur Mahner und keine Macher.
Also für mich heißt Mahnen auch machen, aber eben es besser machen, es anders machen. Ich würde das nicht separieren, dass Mahnen und Machen zwei verschiedene Dinge sind. Also ich würde meine Arbeit zwar schon als Mahner verstehen bei der Verbraucherzentrale, das ist nun mal der Sinn unserer Einrichtung, aber das Ziel ist es nicht zu sagen, Leute, kauft bitte gar nichts mehr, weil ihr werdet von allen Unternehmen beschissen. Egal, ob es jetzt Lebensmittelhersteller oder Internetanbieter sind, sondern der Sinn ist, das besser zu machen. Und zwar dadurch, dass man eben sich anguckt, was machen die freien Wirtschaftler und wie sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen sein. Das ist eben auch ein Gestalten, was letztendlich zumindest bei uns nicht nur darauf basiert, dass wir uns was ausdenken, was wir schön fänden, sondern wir kriegen jeden Tag tausende von Verbraucheranfragen und da sagen uns die Leute, was sie sich eigentlich wünschen oder worüber sie sich geärgert haben und wir müssen dann eine Überlegung dazu treffen, was kann man besser machen und insofern ist das Mahnen auch ein aktives Gestalten eben hin zu einem besseren Und wenn wir jetzt zum Beispiel darüber informieren, dass Geräte von vielen Herstellern absichtlich so konstruiert werden, dass sie vorzeitig kaputt gehen, dann ist es auch ein Besser-Machen. Man mahnt natürlich, sich zu informieren, was kaufe ich mir, wie lange hält das, oder eben auf dieses Problem hinzuweisen. Und wenn man auf ein Problem hinweist, dann ist es eben auch wieder ein aktives Machen, indem man eine Netzöffentlichkeit vielleicht dazu bewegt, über ein gewisses Thema zu sprechen und es eben dann auch weiterzureichen. Das ist ja auch ganz wichtig, dieses Weitergeben im Netz von Informationen.
Ja, mir wurde auch zugesichert, dass ich hier als Macherin sitze. Deswegen bin ich jetzt natürlich völlig verwirrt. Es würde mich freuen, wenn man das so wahrnehmen würde, dass die Arbeit, die wir machen, dazu dient, eben Sachen zu ermöglichen. Ne? Auch, wie der Kollege sagt, natürlich immer im Hinblick auf gewisse Dinge. Aber das in die Öffentlichkeit bringen von dieser, überhaupt mal ins Bewusstsein zu bringen, von dieser Gruppe von Menschen mit Behinderung zum Beispiel, das haben wir uns als Aufgabe eben gestellt. Das heißt, es geht darauf hinzuweisen und einfach zu versuchen, Verbesserungen zu machen. Das hat ja was mit Machen zu tun, durchaus. Und wir haben auch in den letzten 2 Jahren Veranstaltungen gemacht, eben zu Social Communities, um ganz konkret für die Jugendarbeit Einsatzmöglichkeiten halt rauszufinden und gemeinsam zu erarbeiten. Das war in Workshop-Form. Von daher glaube ich, dass wir schon gar nicht mal nur Mahner sind hier.
Nee, ich glaube, man muss den Titel auch, das Und in dem Titel als logische Verknüpfung sehen, als logisches Und. Das ist Mahner und Macher. Das schließt das eine nicht, schließt das andere nicht aus.
Also das Schönste, was es eigentlich gibt, ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, spielerisch zu erlernen, was Medienkompetenz eigentlich ist. Der Punkt Gamification. Ja, eigentlich ist jede Interaktion im Web beruft dazu auf, dass ich mir das, was ich dort mache, spielerisch umsetzen kann. Da muss halt der Aspekt Mahnen immer eine Rolle spielen, weil sonst hast du dieses Schwert mit den 2 Seiten, wie das vorhin schon gesagt wurde. Und ich übergebe das Mikro.
Ich bin umgekehrt genauso erstaunt, weil ich habe auch gedacht, ich sitze hier nur mit Machern und wir beide mahnen, aber gut. Ich freue mich ja, dass das Bewusstsein dann offensichtlich so verbreitet ist, aber ich sehe natürlich auch das andere Problem, was Sie schildern. Wir sprechen natürlich auch genau mit vielen, die in Ihrem Bereich tätig sind, die sagen, wir erreichen die Zielgruppe, aber hauptsächlich über dieses Medium. Es wäre ja schade, wenn die Kommune Veranstaltungen macht und keiner kommt, weil eben die Einladung an der falschen Stelle positioniert ist. Allerdings ist es natürlich auch problematisch, wenn die Information von öffentlichen Stellen nur noch über Facebook kommuniziert wird. Also das darf auf gar keinen Fall sein. Und das ist auch die Frage, wie nutze ich das Medium? Nutze ich es zur Information, beziehungsweise um die Information zu liefern, oder nutze ich es tatsächlich auch, um Kommunikation auf dem Weg noch zu forcieren? Es gibt da eine ganze Bandbreite, komplett das Medium zu verteufeln, das ist sicherlich, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber einen bewussten Umgang damit und vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Informationen, wie Daten verarbeitet werden, beziehungsweise dass man keine Informationen hat, was mit diesen Daten passiert, beziehungsweise wie lange sie gespeichert werden, einfach auch an der richtigen Stelle zu finden sind, dass man auch darauf hinweisen muss.
Ja, aber jetzt ja. Kurze Pause, denn.
Ja, na gut.
Oh, hier. Sie melden sich schon so lange.
Ja, okay. Marco Pedersohn aus Köln. Ich wollte nochmal auf die personalisierte Werbung zurückkommen, weil ich verstehe nicht, was daran schlimm ist. Weil es ja nicht so, dass wir bisher nicht personalisierte Werbung bekommen haben. Ich komme aus Köln, laufe hier lang, bin gerade an Gaffelwerbung mit Karneval in Verbindung vorbeigelaufen. Ist ja auch personalisiert und es finden sie schlecht.
Ich glaube, dass, was Sie eben schon gesagt haben, ist, dass man gefragt werden will. Das, aber Gaffel ist im Grunde ortsbasierte Werbung. Weil das nämlich...
Direkt dazu, wenn ich eine Zeitung abonniere, weiß ich genau, da werde ich mit Werbung, kriege ich Werbung dazu. Das ist ein Teil dieses Zeitungsabos. Und das ist das Gleiche, wenn ich Facebook nutze, weiß ich, dass ich irgendwie mit Werbung bombardiert werde. Wenn ich bei Real mit einer Payback-Karte zahle, weiß ich, dass ich meine Daten da abgebe, wahrscheinlich mehr, als ich hier bei Facebook abgegeben habe.
Ich glaube auch, es ist wirklich nicht schlimm, dass die personalisiert ist, sondern dass man einfach gefragt werden möchte.
Das Problem ist ja auch, dass in der Zeitung, es ist auf die Leserschaft in der Breite zugeschnitten. In allen anderen, die Werbung merke ich irgendwann nicht mehr. Was wir im Augenblick sehen, bei Google und bei Facebook und wo auch immer, ist, wir sehen Werbung. In Zukunft sehen wir die nicht mehr, sondern die wird Bestandteil unserer Interaktion werden. Automatisierter, die wird uns zugeschoben werden. Und das ist das Problem. Da will ich wirklich gefragt werden, will ich unterscheiden, ob mir jemand eine Empfehlung für ein Museum oder whatever gibt oder ob ich beworben werde. Das möchte ich immer gerne wissen.
Es gibt noch einen Aspekt, den ich jetzt, der ist noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wie lernt man was Neues kennen, wenn man immer personalisierte Werbung bekommt? Wenn man immer das bekommt, was man sowieso schon interessant findet, wie kann man was Neues erleben, was einem vielleicht auch mal nicht passt, aber vielleicht ist da doch die ein oder andere Perle dabei, auf die man sonst nie gestoßen wäre.
Zum Beispiel bei Amazon schon sehr häufig gehabt. Wird mir ständig empfohlen, Leute, die das gekauft haben, denen gefällt auch das und das und das, und ich habe da mein Spektrum sehr erweitert und war begeistert.
Ja, Martin Kramer, Grefrath, am Arsch der Welt fast, aber ganz kurz, ich wollte nochmal wegen den Behörden, also ich arbeite in einer Bibliothek, mache da den Facebook-Auftritt und ich begreife das eher als Chance. Also es ist diese zweischneidige Schwertsache natürlich, also uns ist die Gefahr bewusst, klar, aber die Möglichkeit der Partizipation unserer Leser darauf ist einfach eine ganz andere. Also wir können wesentlich schneller auf Anfragen und zu reagieren, also wir sind ganz bewusst kein Newsletter-Kanal, sondern das ist ein Kommunikationskanal. Und wenn ich solche Sachen wie jetzt in Rheinland-Pfalz sehe, wo es dieses Rückkanalverbot gibt und so, also da kriege ich Blutsturz. Also es ist, wir wollen mit unseren Lesern oder mit unseren Kunden kommunizieren und nutzen dafür jede Möglichkeit. Und wir merken halt am Feedback, dass das gewünscht ist. Also unsere Leser, unsere Leute sind da. Und das Falscheste, was wir machen können, glaube ich, ist zu sagen, ja, wir gehen da nicht hin, weil das gefährlich ist. Also was wir, glaube ich, tun müssen, das machen wir, glaube ich, ganz gut, ist die Chancen zu zeigen, ja, aber eben auch die Gefahren zu zeigen und zu sagen, okay, ihr seid auf Facebook, wir sind auf Facebook, wenn ihr eure Sicherheitseinstellungen so und so und so macht, dann surft ihr da relativ sicher. Das kombinieren wir halt mit Workshops in Real Life, dass wir den Kindern und Jugendlichen erklären, so surft ihr auf Facebook einigermaßen sicher, so funktioniert's. Und ich glaube, das ist halt die Kombination, weil Facebook ist halt Teil unserer Gesellschaft und ich bin privat auch auf Facebook und ich bin auch gern auf Facebook. Und also das zu verteufeln bringt nichts, deswegen war Ihr letzter Satz, glaube ich, halt genau richtig, das eben nicht zu verteufeln, sondern die Chancen zu zeigen und die Risiken und halt nicht, es ist halt kein Antichrist, ne?
Solange, also ist das eine öffentliche, ja, oder eine, die, ja, von eine der Kommune geführte Bibliothek,
ja, genau,
solange noch sichergestellt ist, dass man ihre Dienste in Anspruch nehmen kann, ohne dass man sich gezwungenermaßen bei Facebook registrieren muss, ist das eine andere Basis. Nur in dem Moment, wo Behörden nur noch über Facebook erreichbar sind, wird es merkwürdig.
Genau, es darf nicht der Fall sein, dass Behörden im Grunde das Monopol noch unterstützen in dem Sinn, sondern es darf nicht so eine Ausschließlichkeit sein. Es muss immer noch breit gefächert sein, die Kommunikationsmöglichkeiten.
Der Hinweis auf das Risiko, also die Gefahr, gefährlich, das klingt sehr dramatisch. Der Hinweis darauf, welche Daten erfasst werden durch einen Dritten und dass man darüber keinerlei Informationen hat, beziehungsweise wir haben häppchenweise jetzt in den letzten Jahren Informationen darüber bekommen, aber in gewissen Teilen schweigt sich Facebook eben immer noch aus, beziehungsweise wir wissen, es gibt keine Accountlöschung. Das ist ein Punkt, den wir natürlich angreifen. Also diese Informationen, die müssen dem Nutzer einfach bekannt gemacht werden.
Ich finde das hier, Christian Dingler mein Name, ich finde das gerade ein bisschen schwierig, wie die Diskussion hier abläuft, weil gerade von Seiten des Datenschutzes sehe ich da, sehr viel wird mit Verboten gearbeitet, mit Regelungen, mit Einschränkungen, und ich glaube, wir können die Problematik gar nicht auf dem Wege so komplett erfassen, weil ich denke, es muss viel mehr gemacht werden, die Leute dahin zu bringen, Verständnis zu entwickeln, also sowas wie eine digitale Alphabetisierung zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob das der Diskussion hilft, zu sagen, solange öffentliche Stellen nicht Facebook als einzigen Kanal benutzen, ist das in Ordnung, weil das geht, glaube ich, komplett an der Problematik vorbei. Das wird nie der Fall sein, weil es immer Leute geben wird, die nicht bei Facebook sind.
Das ist auch nicht die Aussage. Die Aussage aus unserem Haus ist ganz klar, dass wir dringend davon abraten, dass öffentliche Stellen das Medium nutzen. Wir können aber natürlich auch nur auf der gesetzlichen Basis arbeiten, die wir haben. Und in den Mitteln, das zu ahnden, sind wir da eben auch sehr eingeschränkt. Wir sind in Bezug auf diesen Punkt beratend und sprechen diese dringende Empfehlung aus.
Ja, wichtig ist wirklich, dass man daran arbeitet, dass die Nutzer so kompetent werden und, wie Sie sagten, alphabetisiert werden, dass sie wissen, um was es da geht und wie das funktioniert. Hier war noch eine Boardmail.
Ich heiße Ella Kammel und arbeite beim Deutschen Kinderschutzbund und ich bin jetzt schon ein wenig irritiert, warum dann doch viele eigentlich die personalisierte Werbung gar nicht so schlimm finden, weil mit einem Klick kann man ja Kaufverträge abschließen und viele Kinder oder Jugendliche haben ja jetzt auch nicht unbedingt das beste Verhältnis zu den Eltern. Das heißt, wenn ich dann mal was oder wenn ich mal Mist gebaut habe im Internet, renne ich auch nicht direkt zu Mama oder Papa und erzähle ihnen das auch unbedingt. Von daher finde ich schon, dass personalisierte Werbung jetzt nicht unbedingt mit den Prospekten aus Zeitungen etc. vergleichbar ist. Also da bin ich auch sehr kritisch und denke auch, das hat im Internet nichts zu suchen.
Das ist ein guter Punkt, glaube ich, dass man direkt so den ganzen Schritt machen kann. Also nicht nur angucken, was es gibt und angeboten bekommen, sondern dass man direkt kaufen kann. Ja. Ach ja, richtig. Ich reiche das mal so weiter.
Hallo, ich bin auf Twitter mehr einfach. Meine Kritik an der personalisierten Werbung, zum Beispiel bei Amazon, ist, dass sie viel zu schlecht ist, dass sie mich viel zu schlecht kennt. Wenn ich einmal, ich tendiere in letzter Zeit dazu, anonym auf Amazon zu suchen, weil ich nicht anschließend denselben Vorschlag 15 Mal hintereinander haben möchte. Ja, das wäre meine Kritik. Personalisierte Werbung, die übrigens nichts mit One-Click-Buy zu tun hat, sollte viel genauer sein. Und da, wo wir uns als Gesellschaft einigen, dass sie problematisch ist, da sollte tatsächlich Medienkompetenzerziehung und Gesetzgebung eingreifen.
Also da kann ich dich jetzt beruhigen, entspannt zurücklehnen, 2 Jahre warten, dann hast du genau die Werbung auf allen deinen Kanälen, die du dir wünschst.
Na, das sind doch mal tolle Aussichten. Sehe ich noch eine Hand? Gibt's noch was aus dem Internet bei Twitter hinten? Nein? Dann ist jetzt Zeit für die erste Pause. Vielen Dank, dass ihr alle mitdiskutiert habt. Danke für die zahlreichen Meldungen und Fragen. Viel Spaß bei der Pause und wir sehen uns gleich hier wieder in, ich sag mal, 10 Minuten ungefähr.